Pink Channel Dyke Edition. Hallo, ich bin's wieder, eure Nathalie. Gut, ich habe im Studio Melissa.
Hallöchen.
Genau.
Und wir haben eine großartige Musikauswahl, die Nathalie uns da geboten hat.
Ich weiß, weil ich wundervollen Musikgeschmack habe. Schön, dass du das auch anerkennst.
Wie, du hörst andere Sachen als K-Pop Demon Hunters.
Ruhe. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre vor allem Diätkultur. Was beschreibt Diätkultur?
Diätkultur ist der allgemein gesellschaftliche Konsens, den wir gerade haben, dass dünn sein besser ist als dick sein, dass wir alle Diät machen sollten und anstreben sollten, möglichst einen dünnen Körper zu haben. Ganz oft ist in Diätkultur auch eine gewisse Bewertung und Abwertung von Körpern mit inbegriffen und spannenderweise auch oft ein schon fast religiös geprägtes Sprachbild und auch Glaubensbild, also das sehr schnell und schneller als in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel Lebensmittel oder man selber, wenn man etwas in Lebensmittel konsumiert, als sich gut oder schlecht oder böse darstellt. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo Leute total normal darüber reden, dass sie gesündigt haben. Oder es ist ja auch sehr religiös assoziiert, zum Beispiel zu fasten, was halt einfach jetzt so Teil von Diäten und dieser Kultur ist, was ja sonst in wenigen Alltagsbereichen den Raum findet, diese Sprache. Ja.
Ja, vor allem dieses Fasten hat ja eher im religiösen Kontext nochmal was anderes. Und bei Diätkultur ist es vor allem dieses, quasi das eine Essen ist böse, das andere Essen ist gut, nichts Essen ist besonders gut.
Ja, genau. Wie gesagt, so eine moralische Bewertung von Menschen, dass Leute sich selber auch auf ein Podest heben. Und es ist ja auch so, dass wenn zum Beispiel eine Person sehr viel Energie darin steckt, den Körper auf eine gewisse Art und Weise zu beeinflussen, und das können Leute gerne tun, wie sie wollen, großer Disclaimer. Melissa, ich habe gerade ein bisschen zu weit ausgeholt und das Equipment angedatscht. Leute sollen bitte mit ihren Körpern tun, was sie wollen. Der kulturelle Kontext dahinter ist, was wir gerade besprechen. Ich möchte niemandem sagen, dass sie nicht gewisse Sachen mit ihrem Körper tun sollen dürfen. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Keine Sorge, da kommen wir noch hin.
Ja, aber okay, was zumindest noch in meinen Notizen steht, weil wie gesagt, ich bin vorbereitet. Teil von Diätkultur ist auch der Gedanke, dass dick sein besser und gesünder ist als, nein, schlechter und kränker ist als dünn sein. So rum. So langsam finde ich wieder in den Flow. Es gibt zum Beispiel aber den Ansatz von Health at Every Size, also HAES, ist ein Konzept aus den USA, eine Herangehensweise an medizinische Versorgung, wo einfach der Glaube herrscht, dass wir die Gesundheit von Menschen verbessern und beeinflussen können, ohne dass es gleich Gewichtsverlust sein muss. Es ist nämlich so, dass nicht alle dicken Leute krank und nicht alle dünnen Leute gesund sind, weil sonst gäbe es keine dünnen Leute, die im Krankenhaus liegen. Und genauso paradox, wenn denn wirklich alle dicken Menschen krank wären, wieso ist die Gesundheitsversorgung für dicke Menschen dann so unglaublich grottig? Wieso gibt's kein medizinisches Equipment? Wieso werden dicke Leute nicht in Studien mit einbegriffen etc.? Und es ist ja auch so, dass jeder Körperzustand in Anführungsstrichen Vor- und Nachteile mit sich bringt. Also zum Beispiel statistisch gesehen ist es natürlich so, dass wenn ein Knie mehr Körpergewicht tragen muss, dass dieses Knie mehr beansprucht ist. Es ist gleichzeitig so, dass dickere Menschen tendenziell eine höhere Knochendichte haben. Ich finde es auch sinnvoll, zum Beispiel das Konzept von Gesundheit, was sowieso nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist, eher zu betrachten, wie ein Individuum hat Möglichkeiten. Manchmal werden den Personen diese Möglichkeiten nicht zugänglich gemacht, zum Beispiel, weil das System sie ihnen nicht anbietet. Aber es gibt Möglichkeiten, einen Körper zu beeinflussen. Und die müssen nicht immer sein, dass eine Person abnehmen muss. Also zum Beispiel eine Person, die eine Vorgeschichte hat mit essgestörtem Verhalten, für die Person wird es nicht das Sinnvollste sein, sofort auf eine Diät zu gehen und 50 Kilo abzunehmen. Für die wird es langfristig vielleicht sinnvoller sein, wenn sie irgendwie Bluthochdruck hat, zu gucken, was kann ich in meinem Alltag, wo kommt das vielleicht her? Ist das ernährungsbedingt? Ist das stressbedingt? Vielleicht sind Medikamente auch in dem Fall das kleinste Übel. Dass einfach differenzierter betrachtet wird, die Möglichkeiten angeguckt werden, dass auch transparent über die Möglichkeiten gesprochen wird, die Menschen haben, um Gesundheit zu verbessern, wenn diese Menschen das möchten. Vorausgesetzt, sie haben den Zugang dazu. Genau. Statt immer nur zu sagen, nee, du bist zu fett, du musst abnehmen.
Ja, generell, das ist ja auch so dieses Problem, dass man Fett mit halt gleich ungesund und dünn mit gesund nimmt. Wobei man ja auch völlig untergräbt, dass halt zu dünn sein, also wirklich Untergewicht haben, dass das eine viel höhere Mortalitätsrate hat. Also schon bei kleinen Kindern, wenn die halt viel zu wenig wiegen, dann weißt du, der Körper kann ganz schwer mit irgendwelchen Krankheiten zum Beispiel arbeiten. Und das bringt halt viel, viel, viel mehr Krankheiten überhaupt mit sich. Trotzdem wird halt, wenn man jetzt im medizinischen Bereich, pflegerischen Bereich arbeitet, so bei jedem Krankheit zum Beispiel wird halt gesagt, ja, ein großer Faktor, der halt bedingt, dass man diese Krankheit bekommen hat, ist halt Übergewicht. Aber sehr oft ist es halt so Sachen wie Genetik allein schon, wie zum Beispiel bei Diabetes.
Ja, also ich finde es wichtig einzuordnen, also hast du auch gemacht, ich will es noch mal hervorheben, dass ich nicht sagen würde, dass man direkt Gesundheit anhand eines Körpers ablesen kann. Gleichzeitig stimmt es natürlich, dass ein Körper ein gewisses Level an Ressourcen braucht, um funktionieren zu können. Weshalb die Grenze nach unten, in die man sich zum Beispiel gewichtsmäßig bewegen kann, bis der Körper Schwierigkeiten hat, natürlich schneller erreicht ist.
Genau. Also dünn sein ist nicht immer gesund. Und ein großes Thema heutzutage ist ja auch Ozempic. Ja,
das ist so, als wäre ich überrascht über das Thema.
Ja, aber es ist leider ein Thema, was man heutzutage überall mitkriegt. Ozempic ist halt ein Mittel, um schlanker zu werden, zu dem viele, vor allem Celebrities, Zugriff haben. Aber auch Normalos sollen mehr Zugriff dazu haben, gerade mit billigeren Versionen davon. Und jetzt wäre halt so die Frage, was wäre deine Meinung zum Thema Ozempic? Also
ja, es ist, wir sind in einer Zeit, in der man dazu nicht keine Meinung haben kann. Es ist offensichtlich ein schwieriges Thema, was sehr viele Bereiche umfasst. Und nochmal, bevor jetzt wütende Briefe, kriegt Tide E-Mails, bevor wütende Briefe kommen. Leute sollen mit ihrem Körper tun, was sie wollen. Leute können Medikamente nehmen, die sie wollen. Eine Zeit lang fand ich das bei dem Thema Ozempic sehr schwierig, weil das ursprünglich ein Medikament für DiabetikerInnen war und das dann vergriffen war und Menschen, die es gebraucht haben, nicht bekommen haben, weil andere Menschen das genutzt haben, um abzunehmen. Inzwischen ist der Zugang erleichterter. Ich finde es sehr schwierig, wie mit diesen Medikamenten umgegangen wird, dass sie oft beworben werden als das Allerheilmittel, dass sie sehr schnell an Leute ausgeteilt werden. Zum Beispiel sind diese Medikamente ja kontraindiziert, also du sollst die nicht, es ist nicht sinnvoll, unbedingt die zu verschreiben, wenn zum Beispiel diese Person starke Körperbildprobleme hat oder schon sowieso Tendenzen hat zu einer Essstörung. Was bei sehr vielen dicken Menschen der Fall ist, weil ihnen einfach die ganze Zeit gesellschaftlich aufgedrückt wird, dass sie schlimm und falsch und schrecklich sind, und dann ist das etwas Naheliegendes. Es ist halt einfacher, diesen Menschen zu sagen, ja, nimm ab, dann ist es gelöst, statt sich mit dieser Person hinzusetzen, über das Körperbild zu reden und am Ende des Tages festzustellen, ja, du kannst zu viel in deinem Körperbild arbeiten, wie du möchtest, die Welt ist immer noch scheiße zu dir. Ich glaube, dass der aktuelle Hype ein bisschen untergräbt, was für Gefahren diese Medikamente mit sich bringen, sowohl physisch als auch psychisch. Und ich weiß, das klingt sehr verschwörungstheoretisch. Es ist ja zum Beispiel auch in den USA so, dass die ein sehr großes Problem mit Opioiden haben, also mit starken Schmerzmitteln, weil einfach diese Pharmaunternehmen ihr Marketing so perfektioniert haben und halt sich nicht dafür interessiert haben, wie es den Menschen geht, sondern nur darum, wie es dem Geld geht, dass jetzt immer noch sehr viele Menschen unter dieser Opioidkrise leiden und da immer noch Menschen daran sterben. Und ich finde, das ist ein Thema und eine Möglichkeit, die nicht außer Acht gelassen werden sollte, wenn wir jetzt darüber reden, was für einen unglaublichen Erfolg diese Medikamente haben, weil im allgemeinen gesellschaftlichen Kontext wird mir zum Beispiel persönlich viel zu wenig von den Nebenwirkungen berichtet.
Ja. Ja, das ist auch so eine Sache, dass halt oftmals gerade online, aber auch in irgendwelchen Klatschzeitschriften, Klatschmagazinen, auch im Fernsehen dann irgendwie davon erzählt wird, von diesen neuen Abnehmtrends, diesen neuen Abnehmmedikament und so weiter und so fort. Aber es wird halt zu wenig dann auf die Nebenwirkungen und was das alles mit sich bringt,
Ja, vor allem zum Beispiel so Sachen, wenn du dir anguckst, was das Ganze kostet oder dass, also ganz oft werden diese Medikamente in solchen Stiften, in solchen fertigen Stiften geliefert, die man sich dann initiieren kann, und dann waren jetzt Überlegungen, um das Ganze günstiger zu machen, dass man dann einfach Ampullen und Nadeln verkauft, aber dann müssten eigentlich die Leute darauf trainiert werden, diese Sachen vernünftig zu benutzen, müssen sicher gehen, dass sie die richtigen, das richtige Equipment haben, die Nadeln vernünftig entsorgen und so, worauf dann ganz oft nicht mehr so sehr geachtet wird, sondern halt auf den Profit. Zusätzlich zu diesem ganzen Ozempic-Thema ist ja zum Beispiel auch, dass Magenverkleinerungs-OPs in den letzten Jahren sehr stark zugenommen haben. Badumts. Die OPs haben zugenommen. Leute, es ist Comedy, es ist ein Rundumschlag. Ja, wir haben alles dabei. Und für mich zum Beispiel ist es wirklich schwierig zu sehen, wie alle oder sehr viele fette Vorbilder, die ich in den Medien hatte, über die Zeit abnehmen und nicht nur, dass sie abnehmen und ihre Körper halt nicht mehr mich repräsentieren und ich mich medial nicht mehr irgendwie so irgendwo wiederfinden kann, sondern dass ganz viele dieser Menschen dann auch den Communities, von denen sie jahrelang profitiert haben, den Rücken zukehren. Zum Beispiel, du kennst doch bestimmt Meghan Trainor. Die hat diesen Because you know I'm all about that face, no, no trouble. Genau. Die hat jetzt ihre Weight Loss Journey durch, ist eine dünne Frau und redet davon, dass sie diesen Song auch nie so wirklich ernst gemeint hat.
Oder, oh wow.
Ja. Oder Rebel Wilson, die hat ganz lange so in den 2010ern immer die lustige Dicke in ganz vielen Filmen gespielt.
Ja, vor allem sie ist ja bekannt als Fat Amy aus Pitch Perfect geworden. Halt eine Frau, die so das Dicksein so als völlig natürlich wahrgenommen hat, so es mehr auf die Schippe genommen hat.
Genau, die hat auch gesagt, als sie angefangen, also sie hat dann abgenommen und dann hat sie erzählt, als sie angefangen hat in der Industrie, war ihr klar, als so Standardschauspielerin wird sie nicht viel Erfolg haben, also hat sie dann bewusst zugenommen, damit sie halt Jobs bekommt als die lustige Dicke und jetzt, wo sie es geschafft hat, braucht sie ja nicht mehr dick sein. Es ist ja voll ungesund, dick zu sein, also sollt ihr jetzt am besten auch alle abnehmen. Und das finde ich schwierig. Es ist eine Sache, was Leute mit ihrem Körper persönlich machen. Es ist eine andere Sache, wie sie es medial darstellen, wie sie über diese Menschen reden, die sie auch super lange unterstützt haben. Genauso im kleineren Kreise von irgendwelchen InfluencerInnen, die jahrelang fettpositiv waren und jetzt haben sich den Magen verkleinern lassen und machen Werbung mit irgendwelchen Supplements und reden sehr undifferenziert über diese Verkleinerungen. Ja, das ist alles, ich finde es sehr schwierig und natürlich macht es auch was mit mir, wenn ich, wie gesagt, meine Vorbilder alle schwinden sehe, aber ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und natürlich kommt dann der Gedanke auf, und sollte ich mich anpassen, das bringt Gedanken auf, das ist schwierig.
Ja, ich finde, da sieht man halt auch wieder die Überschneidung, also Intersektionalität, weil diese Menschen, die dann halt berühmt sind, haben auch sehr, sehr viel Geld. Also sie haben viel, viel mehr Ressourcen, um zu sagen, ich hole mir jetzt einen Personal Trainer, ich hole mir jetzt irgendeinen Diätcoach, ich hole mir jetzt diese Mittel und diese OP, und die können sich das ja alles noch leisten. Und Menschen, die halt nicht das Geld haben, können jetzt auch nicht so mal sagen, ja, ich werde jetzt morgen dünn.
Ja, zum Beispiel, du musst es dir auch einfach in deinem Alltag leisten können, dass dein Körper auf Sparflamme fährt. Also, weil wenn du abnimmst, ist es ja einfach, dass du deinem Körper weniger Energie gibst, als er eigentlich verbrauchen könnte oder braucht. Du stellst zwangsläufig ein Defizit her, dass dein Körper auf Sparflamme läuft, und eine Person, die zum Beispiel halt Jobs und Kinder hat, die kann das nicht unbedingt leisten. So, es ist auch die Frage, wie gesagt, es ist auch voll fein, einfach zu sagen, ich nehme nicht ab, weil es mich nicht juckt. So, es gibt auch Leute, die vielleicht abnehmen wollen, aber die es halt nicht können, weil sie gesundheitlich vorbelastet sind, weil sie das Geld nicht haben, um sich jetzt irgendwelche Coaches oder Fitnessstudio-Zugänge zu kaufen, weil sie nicht die Zeit haben, irgendwie, wenn sie ihren vollen Arbeitstag hatten, danach noch Sport machen zu gehen, weil es für sie schwierig ist, irgendwie ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Da sind so viele Sachen mit drin, oder weil es für sie einfach ein starker Risikofaktor ist, wenn sie irgendwelche, zum Beispiel eine Essstörungsvorgeschichte haben, sich dann damit wieder auseinanderzusetzen, weil man dann sehr schnell darin rutscht, dass es ungesund wird. Und es sind so viele Faktoren, und einfach mal abzunehmen, wie es halt zum Beispiel dann auch medial dargestellt wird, so einfach geht das halt nicht.
Das stimmt. Kommen wir dann erstmal zum nächsten Song, der da wäre Oberscheiß von Finna.
Finna ist toll.
In der Schrottkanzel.